Wir sprechen heute über einen Politstreit, wir sprechen über das Marienhospital und die AfD.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und das erste Thema, das ist eins, was im Grunde genommen schon seit Jahrzehnten schwelt, aber jetzt wieder einen neuen Höhepunkt bekommen hat, nämlich der Streit unter den Malerparteien, in diesem Fall die SPD und die CDU. Die haben sich jetzt nämlich einen offenen Briefwechsel sozusagen geleistet. Es gibt viele Vorwürfe, unter anderem stehen Bürgermeister Thomas Terhorst und Peter Wenzel von der SPD im Mittelpunkt des Ganzen, zumindest als das, worüber man diskutiert. Heinz-Peter, du hast so ein bisschen Überblick, erzähl mal, was ist da passiert jetzt?
Ja, es hat wieder einen offenen Brief gegeben des SPD-Vorsitzenden Arvid Weber, der möchte, dass dieser ätzende politische Streit, den wir ja schon lange im Rat haben, beendet wird, dass nicht zufalls dadurch, dass jede Partei so für sich stimmt, nicht Zufallsmehrheiten entstehen, an denen die AfD dann auch beteiligt ist. Und deswegen hat er die CDU und den Bürgermeister angeschrieben und zu einem Gespräch eingeladen. Da ist ja erstmal nichts dagegen zu sagen. Uns Journalisten, wir werden ja immer hellhörig, wenn wir sehen, offener Brief. Ne? Man kann ja einfach auch auf den politischen Gegner zugehen und sagen, hör mal, sollen wir uns nicht mal vertragen hier? Das ist ja, irgendwie ätzend. Die ganze Zeit haben wir hier ein Problem miteinander und das ist ja eine grausige Außenwirkung auch. Wollen wir da nicht mal in Ruhe drüber sprechen, wie wir das lösen? So ein offener Brief, der hat natürlich auch schon wieder so ein bisschen Show-Charakter. Ne?
Ja. Ja, man sucht ja damit die Öffentlichkeit.
Genau.
Ne? Die will man damit einbinden und vielleicht auch ein bisschen mehr Wirkung erzeugen. Ne?
Also,
das ist der Hintergrund da. Ne?
Aber ich fand so ganz versöhnlich klang das trotzdem alles nicht, was da drin stand, weil da wurde ja trotzdem dann so auf klein-klein wieder teilweise eingegangen. Ne? Ein so ein Beispiel war der nicht öffentliche Teil, ich glaube, der letzten Ratssitzung, ne, wo ein Ratsmitglied dann in Tränen ausgebrochen ist, weil da so eine scharfe Diskussion stattfand. Das hat man dann im Brief zum Anlass genommen zu sagen, wie könnt ihr aus einer nicht öffentlichen Sitzung was berichten? Das darf man doch gar nicht, wo ich mir dann wieder denke, ja, inhaltlich wurde auch nichts geschrieben darüber, aber dass da halt eine Person zum Weinen gebracht worden ist, ist das sollte man schon irgendwie dann öffentlich machen. Aber an solchen Beispielen hat man sich auch teilweise wieder aufgehangen in diesen Briefen.
Ja, ich war jetzt selbst nicht in der Ratssitzung. Ich nehme an, das war Beate Kühn-Henrich von den Grünen, die ja öffentlich auch oder die uns gesagt hat im Gespräch, ja, das Klima ist so vergiftet, mir sind da ja die Tränen gekommen.
Ja.
Ich nehme an, dass es das war. Ja, also es hat ja auch eine Antwort gegeben, um das Ganze zu vervollständigen. Ne? Wir haben natürlich dann den Bürgermeister, an den dieser offene Brief ja auch gerichtet war, gefragt und er hat den ja erstmal nicht beantwortet. Er hat dann im Gespräch mit Martina Möller, unserer Redaktionsleiterin, dann was dazu gesagt und der sagte auch, ne, offene Briefe sind mehr so eine Show und wir stehen immer zum Gespräch zur Verfügung und ein offener Austausch ist besser als so direkte Konfrontation. Dann hat er aber sich doch noch geäußert und doch noch einen Brief geschrieben.
Was kam dabei rum? Oder war der dann nicht öffentlich?
Nee, war es nicht erst die Fenja Jedl, die CDU-Vorsitzende?
Die hat zuerst geantwortet.
Die hat dann einen Antwortbrief geschrieben,
auch in dem Sinne.
Ne? Auch in dem Sinne, auch öffentlich. Ne? Und der hat schon auch einen scharfen Ton gehabt. Ne?
Es ging ja auch um diesen Vorwurf, der ja nicht erst seit gestern im Raum steht, dass Thomas Terhorst quasi der SPD auch empfohlen hat, sich über Peter Wenzel Gedanken zu machen, auch wenn er den Namen, glaube ich, nicht genannt hatte. Aber
ja, das war Tom Stoltenberg, der das gemacht hat. Also anfangs, das war schon kurz nach der Kommunalwahl so, in dem Sinne, ja, wir stehen jederzeit für Gespräche mit der SPD zur Verfügung, aber nicht mit Peter Wenzel und das ist natürlich ein Problem, ne?
Ja, man, klar.
Man kann sich ja jetzt nicht den Gesprächspartner aussuchen.
Peter Wenzel ist der Fraktionsvorsitzende.
Ist der Fraktionsvorsitzende, genau. Ist ja. Der Fraktionsvorsitzende der SPD. Und wir haben ja schon oft berichtet darüber. Es gibt ja auch diesen Streit über die Scharun-Schule. Das ist ja auch noch ein Hintergrund. Mhm. Der Peter Wenzel hat, ja, ist, schwerbehindert und hat Probleme, länger zu sitzen in einem Stuhl. Und wer die Scharun-Schule kennt, das sind ja diese Klappschüle, das ist relativ eng da. Und er sagt so als Schwerbehinderter, er kann da nicht lange sitzen. Also nach anderthalb Stunden ist es für ihn unerträglich. Und deswegen wäre die Scharun-Aula nicht barrierefrei, nicht behindertengerecht. Das sieht die CDU anders, das sieht auch der Bürgermeister anders, der ja dort regelmäßig zu Ratssitzungen einlädt. Und die Folge war, dass wir da die schnellste Dienstaufsichtsbeschwerde aller Zeiten hatten. Ja, ja. Irgendwie, ich glaube, 2 Wochen nach der Wahl oder so war es schon gegen den Bürgermeister. Ne, hat der Peter Wenzel das auch öffentlich gemacht. Und dieser Streit, der zieht sich ja schon lange. Er hat ja auch die Behindertenbeauftragte angeschrieben. Er hat ja, ich glaube, Herbert Reul eingeschaltet oder das Innenministerium. Irgendwie sind ja alle mit dem Mahler-Fall befasst worden. Und da war ja dann auch unser Kommentar, Leute, wir haben hier so viele Probleme in Mahl. Wollt ihr euch nicht darauf konzentrieren? Ja.
Ja, ja, und dann wurde es gleich wieder, ach ja, ne, so ein bisschen, jetzt habt ihr was gegen Leute, die ja Leiden haben sozusagen, ne, in dem Fall. Also jetzt nicht gegen uns, aber generell diese Diskussion ging ja auch in diese Richtung dann.
Das haben wir ja deutlich gemacht, ne?
Also genau.
Die Barrierefreiheit, die muss jederzeit gewährleistet sein, wie man das auch immer einschätzt, ne? Ja.
Und die Kritik an Peter Wenzel richtete sich ja auch nicht daran, dass er sich darüber beschwert und dass er einen Stuhl benötigt oder so, sondern es ging ja darum, die Art und Weise.
Ne? Ja, und da hat der Bürgermeister sich dann möglicherweise auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gehängt. Er hat ja seinen Parteivorsitz abgegeben. Er ist ja auch nicht Fraktionsvorsitzender mehr. Also er hat ja gesagt, als Bürgermeister sehe ich mich neutral. Gehört ja jetzt auch nicht direkt der CDU-Fraktion an im Rat. Und sicherlich führt er natürlich Gespräche mit seiner Partei, das ist ganz klar, ne? Aber wenn er dann jetzt sagt, der Politikstil von Peter Wenzel ist abgewählt und das ist natürlich dann schon schwierig, ne? Mit wem soll die CDU-Fraktion sich denn unterhalten? Peter Wenzel ist der Fraktionsvorsitzende, auch wenn sie mit ihm vielleicht nicht klarkommt. Aber man muss die Realitäten sehen. Ne?
Ich meine, das gilt dann natürlich auch für die SPD. Wenn ihr an Peter Wenzel festhält, dann müssen die halt dann auch mit dem rechnen, was am Ende dabei rauskommt. Ne? Also mit der Art und Weise, wie er dann mit denen vielleicht verhandelt und was unterm Strich übrig bleibt. Aber prinzipiell stimmt, ja. Ne, wenn er der Fraktionsvorsitzende ist, dann ist er einer der Ansprechpartner.
Ja, und Sie haben sich ja an Arvid Weber gerichtet, der jetzt neu als SPD-Vorsitzender gewählt worden ist und mit dem, wir wissen das ja, wenn wir das so im Kreis sehen, die CDU auch gut klarkommt. Also da kann man Gespräche führen. Der ist ja offen, gesprächsbereit, freundlich und da hat die CDU jetzt kein Problem mit. Und ist auch auf ihn zugegangen. Jetzt sagt er aber, ja, ich bin nicht Fraktionsvorsitzender, ich bin der Parteivorsitzender. Wenn ihr als Fraktion Absprachen treffen wollt, dann müsst ihr mit der Fraktion sprechen.
Ne? Ja, so ist das nun mal in der Politik. Man muss nicht jeden mögen, man muss aber mit jedem zusammenarbeiten erstmal oder zumindest sprechen. Mhm. Ob man dann am Ende aufs gleiche Ergebnis kommt, ist die andere Frage, aber ja.
Aber Stand der Dinge ist ja jetzt, dass die beiden sich treffen wollen und austauschen wollen, Thomas Terhorst und Arvid Weber. Ne? Also ein Termin steht noch nicht fest.
Nee, aber das war jetzt angedacht, soweit ich
das
weiß.
Das ist jetzt angedacht, genau. Ne? Ja. Und also grundsätzlich ist es ja gut, wenn man sich unterhält. Offene Briefe hin oder her ist die eine Sache, aber sich wirklich zu unterhalten und die Probleme, wie vorhin schon angesprochen, anzupacken, die wir in der Stadt mal haben, sind ja wirklich eine Menge, ist dringend geboten. Ja. Also, und wenn man sich so, ja, in Social Media natürlich ist das ein gefundenes Fressen für die ganzen Kommentarspalten gewesen. Also Leute, konzentriert euch auf das, was wirklich ist und nicht auf diesen kleinen Krieg da. Ne?
Ja, also der Bürgermeister hat Arvid Weber eingeladen und die beiden werden sich treffen, ja, die Der Arvid Weber hatte ja gesagt, die Einladung nimmt er an und wir sprechen jetzt noch über einen Termin. Aber da sind natürlich die beiden, die auch miteinander sprechen können. Ne? Das Problem, dass die Fraktionen, dass in den Fraktionen so eine, ja, dass die nicht so richtig miteinander können und miteinander sprechen können, das bleibt.
Was schade ist und was vor allen Dingen auch nicht neu ist. Also ich habe das ja schon mal, als wir das Nachsitzen gemacht haben, nach der Ratssitzung, da hatte ich das ja schon mal angesprochen, dass mich das so als Malerbürger ziemlich aufregt, weil seit ich mich mit der Malerpolitik beschäftige und das ist seit Uta Heinrich, seit die ins Amt gewählt worden ist damals, seitdem schaue ich halt da drauf und sehe immer nur solche Diskussionen. Also das ist ja nicht das erste Mal. Es wird halt richtig scharf geschossen verbal, es wird gestritten, es hängt sich oftmals an so Kleinigkeiten auf oder an persönlichen Dingen, die da offenbar eine Rolle spielen. Und wie du gerade sagst, wir haben weitaus wichtigere Dinge in der Stadt und die bleiben auf der Strecke oder verzögern sich, weil die Leute sich tot diskutieren.
Ja, und wenn die Leute sehen, also die Parteien, die sie sonst gewählt haben, die machen nicht die Politik, die sie erwarten, die sie sich erhoffen, dann suchen die sich eine Alternative.
Ja, und das ist halt, da reiben sich andere die Hände dann.
Ja.
Den neue Wähler zulaufen, selbst wenn die Wähler vielleicht noch nicht mal mit dem Parteiprogramm übereinstimmen, aber Hauptsache protestieren, Hauptsache Protest wählen und wirklich vorankommt dann immer noch nichts.
Ja.
Also ich behaupte das jetzt einfach mal, stell das mal in den Raum, aber wenn es diese ganzen Streitigkeiten nicht in der Form gäbe, dann wären wir in Mal schon einige Jahre weiter.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, und das ist ja nicht nur so, dass wir das so sehen und auch in Kommentaren sagen, sondern das spiegeln ja auch unsere Leserbriefe.
Ja, klar.
Und da sollten Politiker sich mal auch überlegen, was das für ein Erscheinungsbild gibt. Ne?
Ja, und dann finde ich es umso, gibt es eine Steigerung von Schade?
Schade.
Schade. Dass halt dann in diesen Briefen auch von vornherein gesagt wird, ja, wir wollen ja nicht weiter uns streiten, lass uns mal zusammensetzen. Aber im gleichen Atemzug kommen dann halt diese Beispiele wie mit dieser dem nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung und sowas. Und dann wird doch wieder im Detail geschossen. Ich glaube, da muss sich grundlegend mal im Denken was ändern. Weil, wie du auch gerade sagtest, wir wählen die Leute in den Rat und dann sollen die da auch arbeiten. Dann sollen die sich nicht mit sich selbst und irgendwelchen, ich drück's jetzt mal so aus den Förmchen der anderen beschäftigen, sondern Arbeit leisten.
Ja, es hat ja auch Versuche gegeben, das zu ändern. Also die Beate Kühn-Henrich, die Grünen-Politikerin, die wir gerade erwähnt haben, die hat das ja auch versucht und hat sich angeboten, beide an einen Tisch zu bringen. Tom Stoltenberg, Peter Wenzel, die beiden, um die es auch geht, ne? Die beiden Fraktionsvorsitzenden. Aber das ist ja bisher abgelehnt worden.
Ja, persönliche Befindlichkeiten sind halt immer schwierig. Ja. So, nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft, in der Firma. Ja, also jeder kennt das im privaten Bereich. Also klar, wir sind alle nur Menschen, man ist mal beleidigt, man wird mal auf den Schlips getreten oder so, aber man sollte das Gesamte im Auge behalten. Das kann nicht sein, dass man nicht vorankommt mehr. Ne?
Und, genau.
Aber in die Richtung soll es ja auch gehen mit so einem offenen Brief. Also kann ich nur hoffen, dass das auch funktioniert. Ne?
Das ist das Malerproblem, dass persönliche Befindlichkeiten die Politik lähmen.
Ja. Und das, wie gesagt, nicht erst seit gestern. Deshalb ist es umso ärgerlicher, dass es immer noch so ist. Aber dann hoffen wir mal, dass bei dem Gespräch zumindest irgendwas bei rumkommt. Und ansonsten kann man nur darauf hoffen, dass so die nachfolgenden Politgenerationen vielleicht ein bisschen anders drauf sind. Was anderes bleibt einem irgendwie nicht mehr übrig. Weil ich glaube, diejenigen, die sich jetzt so vehement seit so vielen Jahren schon streiten und in den Köpfen haben, ich weiß nicht, ob die das nochmal hinkriegen. Das, ja. Warten wir mal ab. Es ist natürlich zum Teil auch Show, was da einfach stattfindet, ne? Was man so aus der Politik halt kennt. Das gehört auch dazu. Deshalb muss man immer gucken, wo jetzt die Wahrheit zwischen den Zeilen wirklich liegt. Und mal gucken, was bei rumkommt, wie gesagt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Alles, über das wir hier sprechen, unter anderem auch dieses Thema, findet ihr bei uns auf der Website maler-zeitung.de und in der MZ Plus App. Die gibt es für iOS und Android. Und nach wie vor haben wir da das Angebot, 6 Monate für nur 1 Euro zum Testen. Und dann könnt ihr ja nicht nur diesen Podcast genießen und ja, wir haben ganz viel an Livestreams, wir haben exklusiven Content, unter anderem auch zu Schalke und BVB. Schaut einfach mal rein. Des Weiteren läuft auch unsere Aktion noch Taschengeldjäger. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr alle weiteren Infos. Und wenn ihr unter exploreyourtalents.de nachschaut, da findet ihr unsere Jobs, die wir im Moment offen haben hier im Haus. Und vielleicht ist für euch auch was dabei. Telesales Manager suchen wir ja regelmäßig zum Beispiel. Und schaut einfach mal rein. Ihr könnt euch auch direkt über dieses Portal bewerben. Gut, ganz kurz Cut. Ja, Marienhospital, da bin ich so gar nicht im Thema. Wer von euch hat das?
Ich habe da mit Frau Rothmann gesprochen, genau.
Okay.
Die lag.
Ja, ich hatte grob überflogen, aber ich könnte es jetzt nicht wieder geben.
Die dann lag zeitlich mit ihrer Mutter zur gleichen Zeit im Hospital und da ist einiges schiefgelaufen bei der Pflege der Mutter, ne? Mhm.
Alles klar, dann.
Also die war irgendwie eine Zeit lang verschwunden. Die Mutter, die ist ja leicht dement, ne? Die ist durchs Krankenhaus geirrt.
Die wiegt nur 45 Kilo, 86 Jahre alt.
Hat keine Astronauten.
Ja, das könnt ihr gleich alles erzählen. Genau. Das steige ich jetzt erstmal ein. Ja, unser nächstes Thema, das dreht sich um das Marienhospital und um Christiane Bachmann, die dort Patientin war, zeitgleich mit ihrer Mutter, die dort auch Patientin war. Und Hans-Peter, du hast dich mit Frau Bachmann unterhalten, weil die hat so ein paar Kritikpunkte, ne?
Genau, und da ist ja immer die Frage, wie reagiert man da als Journalist drauf, ne? Die hat schon schwere Vorwürfe auch gegen eine Station, Pflegestation des Marienhospitals erhoben. Wir kennen das ja, also normalerweise, wenn Leute auf uns zukommen, Leserinnen und Leser, dann nehmen wir das erstmal grundsätzlich ernst und unterhalten uns mit ihnen und versuchen, den Dingen nachzugehen. Es gibt aber auch Fälle, wo man den Eindruck hat, okay, das sind so ein bisschen Querulanten, die sagen, jetzt würgen wir dem Krankenhaus mal einen rein, ne? Jetzt, ich bin nicht ganz zufrieden und jetzt rächen wir uns mal. Da muss man natürlich aufpassen und diese Vorwürfe genau prüfen. Aber das war bei Frau Bachmann, das kann ich ganz sicher sagen, nicht der Fall. Ich habe mich ja lange mit ihr unterhalten und sie sagt ja auch, also ich muss sagen, ich bin sehr empathisch dort behandelt worden auf Station 2. Die waren alle richtig gut und zuvorkommend. Und ein Teil davon war auch auf Station 7 so drauf, ne, wo auch meine Mutter behandelt worden ist. Aber da ist eben doch einiges schiefgelaufen. Also sie hat das sehr differenziert geschildert. Und das war dann, das ist keine Frau, die da einfach draufhauen will und jetzt die Zeitung sozusagen dazu benutzen will, mal dem Krankenhaus einen reinzutun, sondern ihr kommt es wirklich auf sachlicher Kritik an.
Sie will was verbessern.
Sie will was verbessern. Sie sagt, da muss ich was ändern und deswegen habe ich diese Geschichte auch gemacht und bin der Sache nachgegangen. Ne?
Ein Kritikpunkt von ihr ist ja auch, also sie will ja nichts so gegen das Krankenhaus generell sagen, aber es ist einfach zu wenig Personal, sagt sie. Also da müsste dringend dran, und das weiß man ja selber aus vielen anderen Berichterstattungen und wie die Situation so ist, das ist wirklich ein Problem, dass Krankenhäuser, überhaupt Pflegeberufe, dass da Personal fehlt. Und die da noch sind, die haben sehr viel zu tun, also mehr als die eigentlich ertragen können teilweise.
Ja, und gut, das kann das Marienhospital ja dann auch noch nicht mal selber alles so mal eben entscheiden. Das hängt ja ganz viel mit Krankenhausreform und so weiter zusammen, was die halt an Kosten überhaupt wiedererstattet bekommen.
Das hängt am Geld am Ende.
Ja.
Gut, das wird das Krankenhaus immer anders darstellen. Die werden immer sagen, wir haben genügend Personal vorgehalten.
Das vorgeschriebene Maß, denke ich mal.
In dem konkreten Fall war es so, da sind gleich mehrere Dinge schiefgelaufen. Einmal braucht die Mutter Astronautennahrung. Also die wiegt nur 45 Kilogramm und die braucht also zusätzliche Nahrung zu ihrer normalen. Und die soll ihr wohl mehrere Tage nicht gegeben worden sein, hatte die Frau Bachmann auf Nachfrage erfahren. Die Frage ist, wer ist dafür verantwortlich? Da habe man sich dann auch die hätten sich, also Pflegepersonal und Ärzte hätten, da weiß ich jetzt nicht so klar, wer dafür verantwortlich war, ne? Frau Bachmann sagt nur, fest steht, meine Mutter hat die ersten Tage diese Astronautennahrung nicht bekommen und die braucht die dringend. Sie hatte auch 1,5 Kilo abgenommen. Oh,
was bei der?
Als sie das da im Krankenhaus gewesen ist. Und außerdem, das sind dann so hygienische Geschichten, so als sie wieder nach Hause sollte, da hat man dann noch ein eingenässtes Nachthemd zu den ganz normalen Klamotten gepackt. Also das ist ja natürlich auch hygienisch, das geht ja gar nicht. Ne?
Ich weiß, wir müssen eine Mülltüte drum machen.
Ja, hätte man machen sollen, ja. Und das...
ich glaube, auf der Toilette war sie auch eine Viertelstunde lang und ist trotz Druckknopf dann nicht abgeholt worden. Oder ne? Und
genau, da hätte sie dann auch irgendwie Hilfe gebraucht und das hat irgendwie fast eine Viertelstunde gedauert. Zeigt, wie beschäftigt man da auf der Pflegestation war. Ne?
Ja.
Und dann war die Mutter auch, sie ist ja leicht dement, ist eigene Wege gegangen und obwohl sie dann am Tropf war, hat sie sich da losgemacht und ist durchs Krankenhaus geirrt. Auch sowas kann passieren, sollte aber auf keinen Fall passieren, weil ne, man weiß ja nicht, ob die dann nicht auch noch rausgeht. Und also das, da war natürlich die Frau Bachmann sehr beunruhigt und hat sich auch beschwert. Und sie hat also erstmal überhaupt Ansprechpartner gesucht. Wo beschwere ich mich denn überhaupt? Sie hat alles versucht, also Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Beschwerdemanagement des Krankenhauses, ihre eigene Krankenkasse. Und wir haben dann mal geklärt, wen fragt man denn eigentlich in so einem Fall?
Ja.
Wir haben das mit Dr. Hans-Ulrich Förtsch gemacht, den ja viele Maler kennen und der ja lange in der Ärztekammer gearbeitet hat, dort hier in Recklinghausen Vorsitzender war. Und er sagt also, wenn man Klagen über einen Arzt hat, dann ist die Ärztekammer die der richtige Ansprechpartner. Wenn es aber um Pflege geht im Krankenhaus, dann natürlich das Beschwerdemanagement des Krankenhauses. Und das hat sich Frau Bachmann auch gewendet und da hat sie dann auch, das sage ich gleich noch, eine vorübergehende Antwort bekommen. Und wenn es um hygienische Mängel geht, dann kann man sich auch ans Gesundheitsamt wenden.
Ne? Ja, ist natürlich nur immer schwierig dann, wenn, kannst du jetzt auf die Antwort mal eingehen, die da kam, das war jetzt wahrscheinlich nicht das, was sie sich erhofft hatte, ne?
Ja, einiges bestreitet das Krankenhaus auch. Die sagen natürlich erstmal, wir werten die ärztliche Dokumentation aus und gucken uns das ganz genau an. Und Körperpflege, die war also von Anfang an da. Ne? Das war also auch ein Vorwurf, dass die Mutter nicht hinreichend gepflegt worden sei. Da sagt das Krankenhaus, nee, also das haben wir hier deutlich dokumentiert. Die Mutter ist gepflegt worden und auch laut Pflegedokumentation hat die Mutter also zu jeder Mahlzeit auch ihre Astronautennahrung, ihre Trinknahrung bekommen. Das bestreiten die also auch, das muss man dazu sagen. Ne? Und was so die restlichen Vorwürfe angeht, da kriegen wir einen sehr allgemeinen Satz, beziehungsweise den hat auch Frau Bachmann bekommen. Wir nehmen den Fall zum Anlass, das Pflegepersonal nochmal zu schulen, sodass nochmal vermehrt der Fokus auf die Prozessoptimierung gelegt werden kann. Ja, das ist so ein allgemeiner Satz, da kann man sich jetzt viel drunter vorstellen.
Ja, das heißt im Grunde genommen, wir haben uns an die Regeln gehalten und werden uns noch mehr jetzt an die Regeln halten. So klingt das jetzt in meinen Ohren. Es ist natürlich, muss man auch aus Sicht des Krankenhauses sehen, natürlich ein juristisches Minenfeld, wenn die jetzt sagen würden, oh ja, das könnte stimmen, wir gucken mal. Deshalb sind die natürlich jetzt vorsichtig und verklausulieren das erstmal. Mhm. Ist natürlich jetzt keine befriedigende Antwort dann für Frau Bachmann.
Nee. Ja. Nee, die Prüfung ist aber auch noch nicht abgeschlossen. Er soll also nochmal, also es ist ein, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Zwischenstand, den sie schon mal bekommen hat. Also es wird weiter geprüft. Ja, und ich bin da mal gespannt, was wir da noch hören. Wir haben da auch diesen Fall auch dargestellt, um zu zeigen, was macht man denn eigentlich in so einer Situation? Mhm. An wen wendet man sich? Denn das war ja da auch das Problem.
Ja. Für den Außenstehenden ist das so ein bisschen so Aussage gegen Aussage. Ne? Also,
ja. Wir können sowas als Zeitung letztendlich nicht lösen. Wir können das nur so darstellen, wie uns das gesagt wurde. Wie gesagt, das Krankenhaus bestreitet das meiste. So, ne?
Wir hatten auch vor ein paar Tagen die Geschichte, wo eine Frau gesagt hat, das Essen wäre nicht so gut. Ne? Also in der Theorie, vielleicht haben wir auch hier drüber gesprochen. Das war ein ähnlicher Fall. Ne? Naja, so. Wenn solche Meldungen dazu führen, dass sich was verbessert, umso besser.
Ne? Ja. Wobei bei dem Essen, da kann man es ja zumindest noch irgendwie belegen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ob jetzt, weiß ich nicht, jemand gewaschen worden ist oder nicht, Papier ist geduldig. Ne?
Ja. Ich habe mal gerade spontan so eine Google-Bewertung mir angeguckt vom Marienhospital. Da habe ich 200, die sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, solche Online-Bewertungen, aber da sind 266 Einträge gefunden mit einer Gesamtnote 4,0. Ist eigentlich nicht so schlecht. Ja. Und zum Vergleich, die Paraklinik in Mahlen, die hat 373 Einträge mit einer 4,3. Ist auch eigentlich gut. Ja.
Da sagt man dann meistens auch, da sind vermutlich auch viele ehrliche Bewertungen runter bei 4,0 bis 4,2. Also nur 5,0, nur 5 Sternchen, da wird das man dann immer misstrauisch. Ja. Genauso, wenn Leute versuchen, mit vielen Ein-Stern-Bewertungen jemanden runterzujubeln oder zu schädigen, kann korrekt sein, aber da muss man natürlich aufpassen. Da könnte dann auch ein Shitstorm hinterstecken.
Ja, klar, ja. Aber in dem Bereich ist es eigentlich relativ realistisch, ne, dass das stimmt.
Ja. Stand dabei, wie viele oder ob überhaupt welche zurückgezogen worden sind an Rezensionen?
Nein, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mhm. Aber generell, man muss immer vorsichtig sein mit diesen ganzen Online-Bewertungen.
Ja, aber Google zeigt das neuerdings an. Wenn jetzt zum Beispiel bei Restaurants ist es relativ häufig, ne? Und dann wird angezeigt, so und so viele Rezensionen wurden wieder gelöscht. Das ist manchmal dann halt auch so ein Hinweis darauf, dass dann der Inhaber das vielleicht nicht so toll fand und deshalb das hat löschen lassen. Aber wenn es nicht aufgefallen ist, dann wird da wahrscheinlich auch wenn überhaupt nur eine kleine Zahl sein. Ist vielleicht auch nicht verkehrt so als Krankenhaus, weil auch da, wie gesagt, juristisches Minenfeld, würde man ja sagen, das stimmt alles nicht, da muss gelöscht werden, dann setzt man sich auch wieder auf eine Seite. Ja. Aber gut, prinzipiell sind das ja erstmal ganz gute Bewertungen. Ja. Ja, und wie es dann im Detail ist, wie du gerade auch schon sagtest, es ist halt Personalmangel vor allen Dingen, der sicherlich da eine Rolle spielt, auch wenn alles nach den Regeln läuft und jeder seine Arbeit gemacht hat, aber es kann halt jeder nur seine Arbeit machen und nicht darüber hinaus noch großartig.
Es gibt immer Einzelfälle, in denen es nicht gut läuft, das ist richtig. Ja, insgesamt ist die Bewertung beider Krankenhäuser gut.
Und ich sag mal, alles andere, da muss man sich dann nach Düsseldorf wenden. Also das ist ja dann Landes- und im Endeffekt auch Bundespolitik. Das hatten wir jetzt erst vor ein paar Monaten, wo die Krankenhausreform dann vor der Tür stand und die ganzen Abteilungen hin und her geschoben wurden und dieses wird gestrichen und das andere wird gestrichen. Auch damit hängt das zusammen. Und letzten Endes, wer sich über die Pflege beschwert, sollte vielleicht erstmal sich an die Politik wenden, weil wenn die Pflege auf einer schlechten Basis steht, dann kann sie halt nicht gut werden.
Tja. Ja, je sozialer der Beruf, desto asozialer die Bezahlung, hieß es mal. Habe ich mal irgendwo gelesen und das trifft auf viele Bereiche zu.
Leider. Ja. Leider. Das ist ja auch der Grund, warum uns so viele Fachkräfte fehlen, weil viele Leute sagen, das steht eben kein Verhältnis zueinander. Ne? Der Arbeitsaufwand und das, was man am Ende bei rausbekommt. Und letzten Endes muss man ja davon auch irgendwie leben können. Das vergessen auch manche.
Ja, war lange so, ist jetzt ein bisschen besser geworden.
Aber ich glaube, da sind wir noch auf einem weiten Weg. Gut, aber dann bin ich mal gespannt, was da zurückkommt vom Marienhospital, wenn die ihre Untersuchung durchgeführt haben und dann hat man vielleicht ein etwas klareres Bild von der ganzen Nummer.
Wir bleiben da dran.
Genau. Wo wir auch dran bleiben immer, das ist die AfD und die hat sich ja jetzt in den letzten Wochen gleich mehrfach hier in Marl getroffen, an der Gräfenkolkstraße in dem Eventzentrum, hat da ihren Landesparteitag abgehalten, darüber haben wir ja auch ausführlich berichtet und jetzt so im Nachgang hat die AfD dann festgestellt, es wäre doch ganz schön, wenn wir eine eigene Halle hätten, einen eigenen Tagungsort und da klingelten natürlich bei manchen Leuten hier in Marl direkt die Alarmglocken. Weil man da natürlich dann sich gedacht hat, könnte ja auch sein, dass die Zinsen dann damit meinen oder das zur Auswahl stünde. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, da mussten wir natürlich sofort darauf reagieren. Also als ich, hat die AfD wohl der deutschen Presseagentur und dann möglicherweise noch anderen Medien gesagt. Und dann war es natürlich sofort schon online und da mussten wir darauf reagieren, weil klar, so oft wie die AfD sich hier in Marl getroffen hat, denkt natürlich jeder erstmal an Marl, ne?
Ja, 7 Mal, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich habe auch nachgeguckt, es waren bisher 7 Mal, zumindest 7 Mal, von denen wir wussten.
Ja, das machen wir auch ganz gerne, nicht Bescheid sagen oder sehr spät erst.
Ja, und das waren dann meistens Landesparteitage, Wahlversammlungen, ein Europawahlkampf. Da war dann teilweise auch Prominenz da, Alice Weidel, Tino Chrupalla. Und ja, deswegen fragt sich jeder, oder gab es schon Spekulationen, das wird doch bestimmt die Malerhalle sein, das wird das NRW-Eventzentrum sein. Da sagt aber der Eigentümer ganz klar, nö, wird es nicht sein. Die Halle steht nicht zum Verkauf. Die läuft gut und warum sollte ich? Ich habe die verpachtet und der Pächter, das ist ja Hüseyin Yigitoglu, der bestätigt auch, ich habe einen Pachtvertrag bis 2040 und ich bin da wild entschlossen, weiter die Halle zu nutzen für, es sind da viele türkische Hochzeiten, aber auch viele Hochzeiten von Menschen anderer Nationalitäten, also arabische, deutsche Hochzeiten.
Wenn du eine große Party machen willst, ne?
Ja, also wenn man auch eine Hochzeit mit 1000 Menschen machen will, kann man da auch feiern. Ne? Und das ist ja bei türkischen Hochzeiten auch oft der Fall. Bei deutschen Hochzeiten nicht so häufig, ne, dass man da 1000 Leute einlädt.
Ja. Aber auch sowas gibt's.
Auch sowas gibt's, ja. Ja, und da gibt's aber auch noch vieles mehr, Kinderkleider, Märkte, Abi feiern, ne, Hochzeiten sowieso. Und
als Firma kannst du es, glaube ich, auch für Seminare und sowas mieten. Ne?
Genau, Oldtimer-Fans. Also der
Kinderkarneval findet da statt jedes Jahr am Rosenmontag. Also ist schon eine Multifunktionsarena. Ne? Also die haben große Kamerakräne da drin. Man kann da Videos machen von seinen Hochzeiten oder so. Also ist eigentlich eine ganz, ganz nette Einrichtung. Ne?
Ja. Also der Pächter achtet auch drauf, dass nicht nur Parteitage dort stattfinden. Und zwischenzeitlich hat er ja mal gemeinsam mit der SPD verkündet, dass die Halle nicht mehr für die AfD zur Verfügung steht. Das sieht der Eigentümer aber anders. Und das sieht er mittlerweile auch anders. Und ja, die AfD kann da weiter tagen. Aber sie will eben selbst eine Halle für 3 Millionen kaufen in NRW. Nur die Halle wird es eben nicht sein. Und das haben wir dann am gleichen Tag noch gemeldet, damit da keine Missverständnisse aufkommen.
Das wäre aber auch ein Novum in der Politik, glaube ich. Oder gab es schon mal irgendeine Partei, die eine eigene Halle hat für ein paar Millionen? Also wüsste ich jetzt nicht.
Naja, nach dem Krieg meinst du?
Ja, ja. Okay.
Ja. Ja, ja. Ich sag mal bestimmt, also zumindest so Versammlungsorte, das gibt's ja schon, ne? Also ja, in den großen Parteizentralen, aber jetzt halt keine Eventhalle, glaube ich, also das wäre mir jetzt auch neu, aber gut, wenn es aus praktischen Gründen oder was auch immer Sinn macht, aber zu unserer Eventhalle zurück, da hat sich ja auch noch was anderes getan, so nebenbei aus der Politik kam ja noch so etwas von wegen Protest der Anwohner und
die haben sich halt ein bisschen beschwert darüber, dass eben, wenn solche Events sind, dass da die Straße gesperrt ist und dass da auch Lärmbelästigung ist und gut, das war jetzt 7 Mal in den letzten 2-3 Jahren oder so, wie würde ich sagen, ist noch relativ überschaubar, aber trotzdem gab es jetzt so eine Beschwerde seitens einiger Anwohner, ne?
Ja, gut, ist ja auch unbequem, wenn du so ein komplettes Wochenende kommst du da nicht vernünftig zu deinem Haus oder so, ne? Und hast nur Polizei und sowas vor der Tür.
Ja, gut, geht ja mal von früh morgens bis später Nachmittag oder so, ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich muss irgendwo hin oder so, dann muss ich schon gucken, wie ich mein Auto da irgendwo hinstelle, dass ich wegfahren kann. Ne?
Ja, oder wenn du deinen Geburtstag feiern willst oder so, kannst du wahrscheinlich woanders feiern und nicht da. Ne?
Ja, gab auch, ich kann mich an eine Beschwerde erinnern, da war irgendwie so eine Techno-Party vor ein paar Jahren, die haben die da gemacht, da waren die Bässe angeblich zu laut und Leben und Leben lassen eigentlich bei solchen Veranstaltungen.
Ja, da muss man aufeinander zugehen und eine Lösung finden. Ich meine, gerade bei sowas wie die Bässe dröhnen oder so, da kann man was machen.
Ja. Ja, und bei politischen Protestveranstaltungen, da gehören, wie heißen die, Vuvuzelas dazu?
Oh ja.
Ja, und Trillerpfeifen und so. Ja. Ja, das sind das übliche Rüstzeug, was man so hat bei Demonstrationen. Ne?
Ja, aber die hängen ja auch nicht mehrere Tage da in der Straße, sondern das ist ja auch zeitlich begrenzt.
Ein Vormittag, von früh morgens bis mittags, vormittags. Mhm. Ne?
Ja, diesmal war es schon länger, weil es gab ja diesen Streit zwischen Rechten und Rechtsextremen. Mhm. Die Rechten werden ja gemäßigt genannt auch und die wollten halt nicht es dazu kommen lassen, dass in dem Landesverband die Rechtsextremen eine Mehrheit haben. Da ist ja auch Herr Helferich, der sich als freundliches Gesicht des NS bezeichnet. Und
da musst du erst mal drauf kommen.
Ja, genau. Und also bis Platz 19 hat man sich da auch noch geeinigt, dass also das jeweilige Lager dann jeweils die Hälfte an aussichtsreichen Landesplätzen bekommt. Also die AfD rechnet ja mit vielen Stimmen bei der Landtagswahl, deswegen wollen alle auf die ersten Plätze. Ne? Mhm. Und bei Platz 19 war es dann so, dass dann auf einmal 100 oder fast 100 oder mehr sogar Bewerber waren. Und dann ging es nicht weiter. Ne? Da hat also ein Lager das andere blockiert. Dann gab es ja wirklich auch noch offene Briefe und juristische Gefechte zwischen dem Landesverband und dem Bundesverband. Also das hat schon ganz schön lange gedauert, bis da letztlich diese Landesliste dann stand. Also das waren dann mehrere Tage beziehungsweise zwei Wochenenden, soweit ich mich erinnere. Mhm.
Das Problem ist halt so diese Zufahrt. Ne? Man hat diese lange Gräbenkorkstraße, die von oben Sinsen bis unten zum Bahnhof führt. Und da gibt es halt nur so diese eine Einfahrt auf das Gelände. Mhm. Und das wird dann eben abgesperrt, von der Polizei dann geschützt, vor den Demonstranten. Und das ist das Problem. Ne? Mhm. Das heißt, da wird unten dicht gemacht, da wird oben dicht gemacht. Und dann ist wirklich so eine Querverbindung in Sinsen ist gesperrt. Ne? Das ist das Schwierige daran.
Ja, und das war ja auch, wurde ja auch angemerkt, glaube ich, dass das vor allen Dingen für den Schwerlastverkehr schwierig ist, weil da unter der Brücke am Bahnhof passen nicht alle Lkw durch.
Ja.
Ne, es ist so ein Problem, die müssen halt normalerweise diesen Umweg fahren über die Grävenkolk. Und das ist natürlich dann für Unternehmen, die darauf angewiesen sind, auch nicht so dolle. Mhm. Weil andere Umwege, wenn du jetzt auf dieser Achse mal Erkenschwick unterwegs bist, gibt es ja eigentlich nicht.
Ist schwierig, ja.
Musst du schon über Obersinsen, ne?
Ja, oder durch Hart oder was weiß ich.
Über einen Autobahnzubringer oder eben so einen Schleichweg. Ne? Also,
ja, das sind viele Aspekte. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass es natürlich nervig ist. Mhm. Aber andersrum, wie schon gesagt, das jetzt 7-mal in mehreren Jahren, gut, kann man dann vielleicht noch verkraften. Ja.
Ja, und vielleicht gibt es ja bald eine andere Halle. Und mal hat diese Proteste, dieses Problem, diese Veranstaltung nicht mehr.
Ich denke mal, also ich meine, das scheint ja quasi beschlossen zu sein, nur halt der Ort noch nicht, aber wenn ja zumindest schon mal feststeht, es wird nicht Marl, weil ich wüsste jetzt hier in Marl auch keine andere Halle, die sich da eignen würde, die von Interesse wäre.
Ja, La Victoria Eventhalle gibt's, aber ich glaube, die ist auch in fester Hand, also da ist, glaub, kann ich mir nicht vorstellen. Also
ja, die haben auch ein gutes auch laufendes Geschäft. Ja. Ne?
Und die anderen Hallen, die wir so haben, die sind ja alle sanierungspflichtig. Also die kauft da keine alte Tourenhallen oder so.
Ja, von daher, naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Was am Ende bei rauskommt, das lest ihr natürlich auch bei uns dann. Hm. So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar Hinweisen. Erstmal, es gibt ja den Wettbewerb Maler, Malerin des Jahres. Da sind wir ja auch mit an Bord. Das ist eine Kooperation von der Stadt Marl und der Marler Zeitung. Und wir werden dieses Jahr erstmals jemanden auswählen, beziehungsweise die Jury tut das. Und da geht es um Menschen, ich sag mal Alltagshelden im Verborgenen sozusagen. Also nicht die, die man sowieso groß in Social Media oder auch bei uns in der Presse feiert, sondern all die Menschen, ja, von denen man nicht so mitbekommt, dass die Großartiges hier in dieser Stadt vielleicht sogar jeden Tag leisten. Und wenn ihr so jemanden kennt, könnt ihr die Personen nach wie vor noch vorschlagen. Bis zum 23. August sind Vorschläge noch möglich. Und ich guck mal ganz kurz, welche Kategorien wir hatten. Wir hatten hier einmal Einsatz für eine gute Nachbarschaft. Da geht es halt um Menschen, die unmittelbar vor der eigenen Haustür Gutes bewirken. Es gibt eine Kategorie Unterstützung für Gesundheit, Bewegung und Sport. sagt eigentlich alles schon, worum es da geht. Und junge Malerin oder junger Maler des Jahres, da geht es um die Generation bis zu 25 Jahren, die sich hier um die Stadt schon verdient gemacht haben. Und ja, die Jury besteht aus Brigitte Kluth, Stadtplakettenträgerin, Dr. Hans-Ulrich Förtsch, hier schon im Podcast auch gewesen, genauso wie Frau Kluth, auch Stadtplakettenträger, Hubert Schulte-Kemper, ebenfalls Stadtplakettenträger, dann Bürgermeister Thomas Terhorst und unsere Verlagsleiterin Antonia Goldmann, die werden darüber beraten, wer letzten Endes dann die Auszeichnung bekommt. Die Preisverleihung wird im Rahmen des Volksparkfestes dann am 3. Oktober sein und alles Weitere lest ihr natürlich bei uns. Und dann haben wir noch, wir haben noch einen Protest, über den müssen wir auch noch ganz kurz reden, und zwar geht es um die Trogemannstraße, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Da sollen 18 Bäume waren es, ne?
Genau,
gefällt werden. Und da regt sich jetzt natürlich Widerstand. Und der NABU ist da jetzt mit an Bord und hat eine Demo organisiert, die am Freitag um 10.30 Uhr stattfindet. Und zwar auf der Hülsstraße und in Ecke Trogemannseck. So nennt man es ja. Ne? Also wer die Bäume erhalten möchte und sich dafür einsetzen möchte, der ist da herzlich willkommen mit zu protestieren. Freitag, 31. Juli um 10.30 Uhr.
Genau, Anwohner werden dort sein und die Bürgerinitiative Baumschutz, die ist auch noch da.
Ah, okay, ja, die wollen wir natürlich nicht vergessen.
Mhm. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, einfach den letzten Podcast angucken.
Ja, genau, einfach letzte Woche mal reinhören, da haben wir es ausführlich besprochen, worum es da geht, und seitdem haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen nachberichtet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, und werden das auch tun.
Mhm. Genau, und da kommt dann noch mehr. Ansonsten gibt es noch zwei Veranstaltungen. Einmal Inlineskaten auf dem Flugplatz Lohmühle läuft wieder bis zum 8. Bis zum 7. August das Ganze noch. Außer am 5. und 6., der ist aber schon vorbei, lese ich gerade. Freitags immer 20 bis 22 Uhr, also wenn die Dämmerung einsetzt, dann ist irgendwann Schluss. 19.30 könnt ihr aber schon euch ein Ticket ziehen und dann aufs Feld. Bis 21 Uhr ist die Abendkasse eröffnet. Ja, und auch das haben wir schon oft genug begleitet, auch in Bewegtbild, live und alles. Und ja, wenn ihr gerne Inlineskates fahrt, dann ist das vielleicht mal was für euch, mal eine richtig schöne Ausfahrt zu machen damit und mal ein bisschen Speed drauf zu bekommen. Und dann gibt's noch am Samstag ab 14 Uhr den Tag der offenen Tür. Und zwar beim Verein Bergbau Tradition, und die locken mit der Bergkapelle Auguste Victoria, mit DJ Tom, es gibt Boccia zum Spielen, ein Hüpfburg für Kids, Torwandschießen und das Ganze an der Adresse am Kanal 188, wenn ich es richtig sehe, und da geht es, wie gesagt, um 14 Uhr los. Ja, und ansonsten schönes Wetter, es bleibt warm, und nächste Woche gucken wir dann weiter. Vielen Dank euch beiden. Genau.
Gerne.
Und vielen Dank euch da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.